Mein Name ist Dimut Röther und wir werden heute hier debattieren über ein Reizthema, nämlich den Rundfunkbeitrag. Rundfunkbeitrag ist die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist seit Jahren ein heftiger Gegenstand der Debatte. Man kriegt viele emotionale Reaktionen in sozialen Netzwerken, wenn man was zum Thema Rundfunkbeitrag schreibt. Die Gegner nennen ihn Zwangsabgabe, die Befürworter verteidigen ihn als Demokratieabgabe, weil er einen Beitrag zu hochwertigem Journalismus leiste. Herr Dörr hat ja gestern hier in seinem Eingangsreferat auch gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk war noch nie so wertvoll wie heute in Zeiten der Digitalisierung. Aber das scheinen nicht alle so zu sehen. Der monatliche Rundfunkbeitrag pro Haushalt liegt derzeit bei 17,50 Euro. Das ist für manche zu viel. Die Generalsekretärin der FDP, Nicola Beer, hat kürzlich gefordert, den Beitrag langfristig um die Hälfte zu senken. Ich denke, da würden Herr Bellut und Frau Wille kriegen da schon lange Gesichter, wenn sie das gelesen haben. Und die Medienpolitiker in den Ländern haben für die kommenden Jahre zumindest das Ziel der Beitragsstabilität ausgerufen. Darüber wollen wir heute reden. Weil das de facto auch eine Reduzierung natürlich bedeutet, weil Preissteigerungen bei Gehältern, Investitionen, Rechtekosten von den Sendern durch Einsparungen ausgeglichen werden müssten. Wir wollen heute also darüber reden, ob das System zu üppig ausgestattet ist und wie es sich modernisieren kann und für die Zukunft aufstellen muss, damit es diese Leistung für die Gesellschaft bringen kann, von der Herr Dörr gestern gesprochen hat. Ich möchte jetzt eingangs einfach noch mal ein paar Zahlen nennen, damit wir wissen, worüber wir reden. Der Beitragsservice hat 2015 insgesamt 8,1 Milliarden Euro eingenommen als Rundfunkbeitrag. Davon gingen 5,8 Milliarden an die ARD, 2 Milliarden an das ZDF und 218 Millionen an das Deutschlandradio. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich auf dem Panel die Diskutanten, zu meiner Linken die Medienstaatssekretärin von Rheinland-Pfalz, Heike Raab. Herzlich willkommen. Sie ist eine medienpolitische Schlüsselfigur. Jeder, der mit Medienpolitik zu tun hat, weiß, dass sie die Medienpolitik der Länder koordiniert und daher ganz wichtig ist. Denn Rheinland-Pfalz hat den Vorsitz in der Rundfunkkommission der Länder. Zu meiner Rechten sitzt Heinz Fischer-Heidelberger, der Mann der Zahlen. Er ist der Vorsitzende der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF genannt. Das werden wir wahrscheinlich in dieser Diskussion auch so halten, weil der Name so lang ist. Und war bis vor kurzem auch Präsident des obersten Bayerischen Rechnungshofs, also rechnen kann er. Links außen, Carola Wille muss ich Ihnen nicht vorstellen, die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks und ARD-Vorsitzende und hier auch Gastgeberin. Zu meiner rechten Außen Herr Thomas Bellut, der ZDF-Intendant. Ich würde gerne einsteigen, Herr Fischer-Heidelberger, mit einer ganz aktuellen Frage. Die Sender haben letzten Freitag ihre Anmeldungen abgegeben für ihre Bedarfsanmeldungen bei der KEF. Sie schauen sich das jetzt immer an bei der KEF und rechnen dann, ob das alles so stimmt und ob Sie das alles so brauchen. Hatten Sie schon eine Gelegenheit, sich die Zahlen anzuschauen und können Sie einen Sparwillen erkennen bei den Anstalten?
Also zum Glück war das Wetter jetzt in München die letzten Tage nicht so gut, sodass ich Outdoor-Aktivitäten nicht machen konnte. Deswegen sucht man sich dann Beschäftigung, so ist es nicht. Also wir haben in der Tat pünktlich die Anmeldung bekommen, das müssen Sie sich vorstellen, das sind geschätzt so 5, 6 Leitsordner, da kommen immer dann so Bände noch dazu, blaue Bände mit allen möglichen Kennzahlen. Ich habe mal reingelesen, wenn man insgesamt das betrachtet, dann denkt die KEF ja eigentlich in 4 Jahresperioden und denkt in einem Gesamtbudget. Und wenn ich jetzt bei der ARD oder beim ZDF reinlesen, lese ich dann immer nur diese Zahlen und sehe dann bestimmte Dinge. Ich kann durchaus erkennen, das ist schon eine Erkenntnis, dass die Vorgaben der KEF sehr, sehr ernst genommen worden sind und auch Kürzungen, die wir vorgenommen haben, oder Anpassungen, sage ich mal vorsichtig, überall umgesetzt worden sind in der mittelfristigen Finanzplanung. Und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen. Und es gibt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, auch einige Anstalten, die haben sich mehr bewegt als andere, aber die hatten es vielleicht auch ein bisschen nötiger. Anstalten meine ich jetzt Landesrundfunkanstalten. Da habe ich schon so meine Erkenntnisse, aber einen Gesamteindruck habe ich noch nicht. Ich sehe jedenfalls unabhängig von den Anpassungen, die wir gemacht haben, auch viel Bewegung in dem Thema IT, weniger Bewegung in dem Bereich betriebliche Altersversorgung, was ja wirklich Großthemen sind. Und da bin ich auch dankbar. Das andere Thema Strukturveränderungen, das Sie auch ja tangiert haben, das spielt in dem 21. Bericht jetzt so gut wie keine Rolle, außer dass es mal hin und wieder erwähnt wird.
Auf die Strukturveränderungen werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Mich würde mal interessieren, also dieses KEF-Verfahren wurde in der ARD früher intern immer so geschildert, das sei wie beim Teppichhandel. Man meldet also erstmal viel zu viel an und dann rechnet die KEF ganz viel runter. Sie haben, glaube ich, auch selber mal gesagt, Sie haben früher, die KEF hat früher 40% manchmal runtergerechnet von den Anmeldungen. Das ist heute nicht mehr so?
Ein Teppichhandel, glaube ich, war das nie. Aber wir sind mindestens seit 10 Jahren, vielleicht auch schon noch länger zurück, immer tiefer in die Sachverhalte eingestiegen, haben genau geschaut, haben Untersuchungen gemacht, nehme ich jetzt mal das Thema Produktionsbetriebe, haben Benchmarks daraus entwickelt und haben dann daraus Einsparpotenziale entwickelt. Wir haben die Erträge, die Beitragserträge viel, viel genauer angeschaut, als es noch vor 10 Jahren war, sind dann auch, wie man weiß, 2013, 2014 zu ganz anderen Ergebnissen gekommen als der Beitragsservice. Das hat natürlich, braucht es Kraft und Arbeit. Wir sind tiefer mit dabei und gehandelt wird eigentlich da nicht, auch innerhalb der KEF nicht. Wir machen das sehr seriös und wir schauen auf die Zahlen. Und natürlich werden Gespräche geführt und es wird natürlich klar geschaut, ist das berechtigt, was angemeldet worden ist, oder ist es zu hoch und können wir das plausibilisieren oder brauchen wir auch wieder einen Lauf der Dinge, wie zum Beispiel bei dem Zuschlag für die Produzenten, wo wir dann sehen, ist es dann auch umgesetzt worden, das, was wir zugestanden haben, und das beobachten wir sehr genau.
Und ist das umgesetzt worden, was den Produzenten zugestanden wurde?
Das wage ich jetzt noch nicht so zu behaupten. Es ist jedenfalls eingepreist worden in die mittelfristigen Finanzplanungen, dass diese Gelder für den Produktionsbereich und für die Produzenten, für die Kreativen, für die Urheber verwendet werden sollen. Sowohl ARD wie ZDF haben ja Vereinbarungen mit den Produzentenverbänden, mit der Produzentenallianz abgeschlossen. Und die werden sicher auch da darauf achten, dass diese Dinge umgesetzt werden. Wir selber führen auch ein Gespräch mal wieder mit der Produzentenallianz und lassen uns erklären, welchen Zusatzaufwand bei den Anstalten entsteht oder Zusatzeinnahmen bei den Produzenten entsteht. Und es ist auch ein ganz großes Anliegen, dass nicht nur die Produktionsgesellschaft reicher wird, sondern dass diese Gelder bei den Schauspielern, bei den Autoren und ankommen.
Frau Wille, Herr Fischer-Heidelberger sagt, ein Wille zum Sparen ist erkennbar. Heißt das, die ARD hat jetzt weniger Bedarf angemeldet als in Jahren zuvor? Also,
Mikro. Genau. In der Tat, vor der Anmeldung zum 21. KEF-Bericht liegt ja die Anmeldung zum 20. KEF-Bericht. Und das, was wir an Bedarf angemeldet hatten, das hat die KEF in Teilen damals nicht anerkannt. Da kam es insgesamt zu Kürzungen um ca. 800 Millionen Euro. Jetzt unsere Anmeldung geht davon aus, dass wir fast bei den Feststellungen zu möglichen Überschüssen deckungsgleich sind, wenn es nicht zwei Faktoren gäbe, die dann die Entwicklungen der letzten Jahre und auch der nächsten Jahre bis 2020 kennzeichnen werden. Wir haben also festgestellt, dass wir Mindererträge haben. Jetzt bei den die Beitragsentwicklungen verlaufen doch nicht so wie prognostiziert. Die Mehreinnahmen sprudeln nicht mehr so, wenn Sie so wollen. Das macht bei der ARD immerhin 233 Millionen Euro aus, wo wir den jetzigen Stand ausgehen. Und wir haben halt die zusätzliche Position noch, die wir natürlich angemeldet haben. Die sind damals nicht berücksichtigt worden. Das sind die Mindererträge durch das neue WDR-Gesetz, wo die Werbemöglichkeiten reduziert worden sind. Und wir gehen davon aus, dass es ca. 80 Millionen Euro sind, die da auch nochmal fehlen. Insofern musste eine ganze Menge passieren, in der Tat. Die Häuser haben sehr viele individuelle Maßnahmen ergriffen. Insgesamt geht die ARD davon aus, dass wir in dieser Beitragsperiode, sprich von 2017 bis 2020, 370 Stellen einsparen. Das sind fast 2%. Das ist doch erheblich. Und wir haben für unseren Aufwand angemeldet 0,9% per anno. Das ist unterhalb der Teuerungsrate auch gegenüber der vorhergehenden Bemessung. Und insofern, ja, wir sind gut unterwegs einzusparen, Synergien zu heben, Synergieeffekte, die auch durch die technologischen Möglichkeiten entstehen. Wir sind da intensiv auch am Einsparprozess.
Herr Bellut, wie sieht es bei Ihnen aus mit der Anmeldung? Können Sie sagen, können Sie uns mal Zahlen sagen? Wie viel haben Sie jetzt angemeldet für die nächsten Jahre?
Naja, Herr Fischer-Heidelberger kann das bestätigen. Es ist ja ein Zwischenbericht. Das heißt, wir melden eigentlich der KEF jetzt das, was wir getan haben und was wir an Veränderungen sozusagen festgestellt haben. Wir bewegen uns in unserem Plan, also wie das ZDF agieren möchte bis 2020, zum Beispiel beim Thema Personalabbau, dann vermelden wir der KEF, dass wir dort das, was wir vereinbart haben, auch erreicht haben. Das sind ja immerhin, in diesem Jahr werden es 450 Stellen sein, die wir abgebaut haben. Wir bauen nochmal knapp 100 ab, das heißt bis 2020 wird das ZDF 10% weniger an ständig Beschäftigten haben als zuvor. Ja, das ist das Ziel, so haben wir es vereinbart, das wird von der KEF dann nachgehalten. Dazu haben wir was gesagt. Das, was Frau Wille erwähnt hatte, die reduzierten Mehreinnahmen, es geht ja im Grunde das, was als mehr erwartet wurde, ist geringer ausgefallen. Das haben wir natürlich genau wie Frau Wille registriert. Aber wir werden sehen, was wir da an Einsparungen durchführen müssen, um da die KEF-Ziele auch weiter zu erreichen. Das sind ja auch Prognosen und vielleicht ergeben sich da noch Veränderungen. Ich halte das alles nicht für dramatisch, um das deutlich zu sagen. Es sind Veränderungen drin. Auf die werden wir reagieren. Das ist unsere Managementaufgabe mit Einsparungen. Wie hoch die dann am Ende ausfallen in den kommenden Jahren, das kann ich so noch nicht genau sagen. Das könnten zweistellige Millionenbeträge im niedrigen Bereich beim ZDF sein. Aber da lassen Sie uns noch ein bisschen Zeit, auch Gespräche mit der KEF, ja, um zu sehen, was tatsächlich dann passiert. Aber wir versuchen, unsere Ziele, zu denen wir uns vereinbart haben, wie die ARD, bis zum Ende der Gebührenperiode auch zu erreichen.
Frau Raab, der Rundfunkbeitrag ist seit 2009 nicht gestiegen. Er ist sogar 2015 dann nochmal gesunken von 17,98 Euro auf 17,50 Euro. Warum ist der Politik das Thema Beitragsstabilität so wichtig?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, es geht hier nicht das Sparen ums Sparen willen. Uns ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk wichtig. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, und Sie haben Herrn Professor Dörr eben zitiert, in dieser Zeit eine immer größer werden oder wieder eine revitalisierende Bedeutung. Wir haben ein duales Mediensystem und wenn wir Deutschland im europäischen Miteinander einfach vergleichen, glaube ich, haben wir eine der besten Medienordnungen überhaupt mit unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem privaten Rundfunk, mit einer unglaublich vielfältigen Zeitungslandschaft. Und gleichzeitig haben wir aber auch ja die Konsumentinnen und Konsumenten, die ein geändertes Mediennutzungsverhalten. Das heißt, neben diesem vielfältigen Angebot kommen Bezahlangebote hinzu und nicht wenige haben vielleicht auch diese Alterskohorte zu Hause, die dann noch Spotify, Netflix, Amazon Prime, Sky für verschiedene Sportangebote oder anderes nutzt. Und dann auf einmal werden 17,50 Euro in die Waagschale geworfen, neben 9,99 Euro für Spotify, neben 24 irgendwas für Sky, dann hoffentlich noch ein Tageszeitungsabonnement, sodass Medienkosten summiert werden auf eine Summe, die dann Größenordnungen erreicht, die man vor wenigen Jahren einfach in dieser Form nicht kannte.
Und ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Leute so viel Medien konsumieren.
Ja, natürlich ist das ein gutes Zeichen. Aber wir glauben auch, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und wenn Sie das nebeneinander nehmen, ich habe ein paar Beiträge mal genannt, dann finde ich einfach, sind 17,50 Euro ein Beitrag, für den ich um Akzeptanz werbe. Und für uns ist es ein ganz wichtiges Moment, Beitragsakzeptanz zu erhalten für einen qualitativ hochwertigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn wir können nicht alle über Fake News klagen. Das kann man nur durch Qualitätsjournalismus eben auch aufdecken und bekämpfen. Und deshalb ist unser Bemühen in der AG Auftrag und Struktur in erster Linie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeitgemäß weiterzuentwickeln und bei einer relativen Beitragsstabilität auch in Zukunft bleiben zu können, um die Akzeptanz zu sichern.
Aber Beitragsstabilität heißt ja dann tatsächlich auf die Dauer sparen, also weniger Einnahmen, beziehungsweise man kann die Teuerungsraten, von denen Frau Wille eben gesprochen hat, im Grunde nicht mehr ausgleichen. Das heißt, es muss auch an der Substanz gespart werden, oder, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Nein, es muss nicht an der Substanz gespart werden, sondern es geht darum, wenn man sagt, den Auftrag zeitgemäß weiterzuentwickeln, so ist ja auch vor 2 Jahren mit dem neuen Angebot Funk eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Auftrags ein neuer Weg gegangen worden. Man hat sich dann vereinbart, dass 2 Spartenkanäle eingestellt werden. Eigentlich sollten es 3 sein, am Ende waren es dann nur 2, eingespart werden sollen. Das heißt, man versucht durch eine Veränderung der programmlichen Geschichten eben auch Neues auf den Weg zu bringen. Jetzt sind wir an einem anderen Zeitpunkt. Natürlich sehen wir, dass auch die Spartenkanäle eine Berechtigung haben. Wir haben auch einen großen Wunsch in der Bevölkerung nach Regionalität, den auch die Landesrundfunkanstalten wie die Regionalzeitungen bedienen. Wir haben auf der anderen Seite aber, und Sie haben eben, Herr Fischer-Heidelberger hat es erwähnt, Strukturen, die optimierbar sind im IT-Bereich, die Zusammenarbeit. Das tun Verwaltungen auch. Wir machen das in Landesverwaltungen, die Bundesregierung, wir tun das auch. Das heißt, wir versuchen, durch die Chancen der Digitalisierung so zu nutzen, dass man Verwaltung besser organisiert, um dann Mittel frei zu haben, die man hoffentlich ins Programm stecken kann.
Herr Fischer-Heidelberger, das Gesetz schreibt ja vor, dass der Rundfunk bedarfsgerecht finanziert werden soll. Jetzt hatten Sie im letzten Jahr empfohlen, den Rundfunkbeitrag zu senken. Ist das nicht eigentlich schon ein Sündenfall der Politik, wenn sie sagt, wir senken jetzt nicht, um Geld anzusparen, um es dann später wieder zu verwenden für das Programm?
Also diese Empfehlung der KEF ist jetzt schwierig und ich glaube, das ist auch fast jetzt schon Geschichte, so dass man gar nicht mehr so groß darauf eingehen muss. Wir haben damals diese Empfehlung ausgesprochen, weil man in der Größenordnung von 30 Cent pro Teilnehmer, sage ich jetzt mal, ist ja kein Teilnehmer mehr, sondern Beitragszahler, eigentlich absenken hätte können. Die Politik hat anders entschieden. Das liegt einfach auch an der schlichten Rechtslage, die wir haben. Wir müssen sicherstellen, dass die Anstalten bedarfsgerecht finanziert werden. Aber es soll auch kein Überschuss produziert werden, so wenig wie eine Unterfinanzierung stattfinden kann. Zu dem Thema Beitragsstabilität erlauben Sie mir noch einen Satz. Ich war jetzt seit 2007 in der KEF und bei fast allen wichtigen Gesprächen da dabei. Das Thema Beitragsstabilität ist eigentlich im Zusammenhang geboren worden, als es um die Umstellung von der Gebühr zum Beitrag ging. Da wollte man nicht zusätzlich zu diesem schwierigen Prozess den Bezug vom Fernsehgerät zur Wohnung, zum Kfz, zum Betrieb nochmals eine Diskussion haben, auch zur Höhe, also Erhöhung des Rundfunkbeitrags damals, ja. Das ist auch von den Anstalten dann mehr oder weniger so zugesichert worden. Es war der Wunsch der Politik und alle waren sich irgendwo einig. Die Anmeldung war so, dass man mit dem Geld auskam. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass ab 2013 doch erhebliche Mehrerträge in die Kassen kamen, sodass man unabhängig von der Finanzierung diese Periode von 2012 bis 2016 immer noch Geld über hatte, um auch die nächste Periode, also die jetzt laufende Periode von 17 bis 20, ausreichend zu finanzieren. Also die Anstalten sind bedarfsgerecht finanziert. Es ist nicht so, dass es da irgendwo jetzt von Seiten der KEF übermäßige Kürzungen gegeben hat oder die Wirtschaftlichkeit hochgezogen worden ist, sondern es ist eine bedarfsgerechte Finanzierung auf der Basis des Beitrags von 17,50. Und beim Beitrag von 17,50 ergibt es in dieser Periode dann einen Überschuss, so jedenfalls nach dem 20. Bericht, von 542 Millionen. So ist die Rechnung. Jetzt lasse ich mich aber nicht mehr weiter auf Zahlen ein, weil wenn man diese Zahlen dann jetzt schon wieder berücksichtigt unter dem Thema Anmeldung, dann muss man immer Zahlen nennen, die sind ohne diese Rücklage oder mit dieser Rücklage gerechnet. Verschonen Sie sich selber vor diesen Zahlen und warten Sie lieber auf die Ergebnisse.
Sie haben aber auch eine Prognose gewagt im letzten Jahr und haben gesagt, der Beitrag wird ab 2021 wieder steigen müssen, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedarfsgerecht zu finanzieren.
Das ist richtig. Wir haben in den Gesprächen mit der Rundfunkkommission deutlich gemacht, wenn eine Sparkasse, also Rücklage, aufgebraucht ist, dann kann ich diese nicht nochmal in Anspruch nehmen. Und dann muss ich aber das, was ich in der Periode finanziert habe mit dieser Rücklage, dann in der nächsten Periode aus Beiträgen finanzieren, aber ich habe natürlich auch eine zusätzliche Steigerung nochmals, weil die Löhne und Gehälter steigen, die Produzenten wollen mehr und alle, die da an diesem Geschäft beteiligt sind und überhaupt die Lebenshaltungskosten steigen insgesamt. Und daraus haben wir dann der Politik gesagt, es ist das Thema Beitragsstabilität nur zu halten, wenn es Strukturveränderungen gibt. Und die müssten beachtlich sein. Die Zahl, die ich damals genannt habe, nenne ich jetzt auch nochmal. Es waren 2,8 Milliarden, aber Sie können mich jetzt auch schon wieder nicht mehr an dieser Zahl festhalten, weil inzwischen gibt es wieder so viel Verschiebungen. Es gibt ja auch ein Papier, das öffentlich geworden ist von Seiten der ARD, das andere Zahlen hat. Unsere Zahl, die da errechnet worden ist, war auf einer Steigerung gerechnet von 1,5% im Aufwand. Beiträge und Werbekosten, Finanzerträge, alles das irgendwie stabil wie in der laufenden Periode. Das Papier, das die ARD dann vorgelegt hat, ging dann von 1,75% Steigerung aus, ist natürlich damit schon wieder ein Stück höher als die Zahl, die ich da genannt hatte. Jetzt wollen wir aber nicht über diese Zahlen streiten, weil dann stehen auch schon wieder Einsparbemühungen in der laufenden Periode dagegen, sodass wir jetzt im Augenblick mit der Anmeldung zum 21. Bericht schon wieder eine andere Situation haben. Lassen Sie uns einfach rechnen und am Ende werden wir dann sehen. Und wenn uns dann nochmals jemand eine Szenariorechnung abverlangt, dann werden wir natürlich auch die selbstverständlich machen.
Frau Wille, das müssen wir jetzt ein bisschen auseinanderklamüsern. Sie haben so ein Indexmodell vorgeschlagen, wo Sie gesagt haben, der Rundfunkbeitrag sollte pro Jahr um 1,75% steigen ab 2021. Also Sie sagen, bis dahin kommen wir mit dem Geld, was wir haben, gut aus, aber dann brauchen wir mehr.
Also in der Tat ist das ja ein Vorschlag, der sich wiederfindet in dem Grundsatzpapier der ARD vom letzten Jahr zum Thema Auftrag und Strukturoptimierung. Die Länder haben ja angeregt, dass wir auch über Reformen nachdenken oder über eine Modernisierung des Beitragsfestsetzungsverfahrens. Und da gibt es unterschiedliche Überlegungen. Es ist ja immer klug, darüber nachzudenken, wie man das weiter optimieren könnte. Und ein Vorschlag war, dass künftig der Rundfunkbeitrag indexiert festgesetzt wird. Eine Indexierung ist beispielsweise vom Bundesverfassungsgericht in keinem Fall ausgeschlossen. Das ist eine mögliche Art der Festsetzung. Interessanterweise hat das sogar das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist die Form, wo am sachfremdesten das Ganze erfolgen kann, wo sozusagen keinerlei sachfremden Einflussmöglichkeiten mehr gegeben sind, ist die Betrachtung des Bundesverfassungsgerichts. Wir glauben einfach, dass es durchaus eine Reihe von Vorteilen haben könnte, wenn wir indexiert den Beitrag festsetzen würden und auch nicht die Aufwendungen, weil das stimmt, 80% der Aufwandsbetrachtungen durch die KEF sind mittlerweile indexiert. Das ist ein indexgestütztes Prüf- und Berechnungsverfahren. Das hat sich weit entwickelt. Da ist ganz viel in den letzten Jahren auch passiert, in die Tiefe gegangen. Unsere Überlegung ist nicht an den Aufwendungen in dem Verfahren anzusetzen, sondern an der Beitragshöhe. Das wäre dann sozusagen nach einem transparenten, nachvollziehbaren Index, der anerkannt ist. Beispielsweise unser Vorschlag war der BIP-Deflator. Jetzt kommen wir zu den interessanten Details dieses Modells, zu den Feinheiten dieses Modells. Und wir hatten einfach eine Berechnung vorgelegt, und die zeigt Folgendes. Wenn wir einen Index wählen würden, wie gesagt, volkswirtschaftlich anerkannt, da gehen ja alle Waren und Dienstleistungen rein in der Preisentwicklung. Und wir nehmen diesen Ansatz, dann wäre aber klar, dass allein die ARD noch 1,6 Milliarden einsparen müsste in dieser Zeit mit Indexmodell. Wir glauben, dass es transparent ist, so ein Index, dass es vieles vereinfacht im Verfahren, dass die KEF unverändert notwendig wichtig ist, weil Über- und Unterkompensation muss trotzdem geprüft werden. Insofern hat das natürlich auch, das jetzige Verfahren ist nicht obsolet. Das war eine Überlegung, die wir haben, hat vor auch manchen Nachteil. Und das ist letztlich eine gesetzgeberische, eine politische Entscheidung, ob man so einen Weg gehen möchte oder nicht. Wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt auch andere Länder in Europa. Es gibt auch andere Sachverhalte, wo indexiert wird. Jedenfalls würde es wahrscheinlich manches erleichtern, aber auch neue Fragen aufwerfen.
Sie haben eben das Wort sachfremd verwendet. Das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Also es gab ein Bundesverfassungsgerichtsurteil im Jahr 2007, wo es hieß, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Bestand- und Entwicklungsgarantie und die Medienpolitik darf nicht einfach festlegen aufgrund von eher willkürlichen Annahmen, dass der Beitrag jetzt nicht so hoch sein darf, beziehungsweise dass das nicht bedarfsgerecht finanziert wird. Herr Bellot, einen Moment. Herr Bellot, ich würde Sie jetzt gerne mal fragen. Man hört, das ZDF sei nicht so erfreut über dieses Indexmodell, beziehungsweise unterstützt es nicht. 1,75% mehr pro Jahr sind doch eigentlich schon mal ganz nett, oder?
Naja, also ich finde ja das, was Frau Wille gesagt hat, absolut richtig. Die KEF arbeitet ja schon so, die legt fest, wie hat sich die Preise im Bereich der elektronischen Medien, also bei uns des Fernsehens, entwickelt und malt eine Kurve. Ja. Und sicherlich hat das schon was mit Indexierung zu tun, wenn damit einhergeht auch eine Kontrolle weiterhin der KEF. Ich glaube, das ist auch im Sinne der ARD, dass dieses System nicht berührt wird, diese staatsferne Festlegung von Ausgaben, also diese Kontrolle, dass das weiter bestehen bleibt, kann man darüber reden. Aber ich glaube, dass meine Befindlichkeit relativ unbedeutend ist. Es geht darum, wie das in den Parlamenten, in den einzelnen Ländern aufgefasst wird, ob die ein Indexmodell, über das man wirklich ernsthaft diskutieren könnte, ob die das nicht, sag ich mal, als auf Festschreibung auf Dauer verstehen und sagen, das wollen wir nicht, oder ob sie sich dem annähern können, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich glaube schon, es wäre ein Vorteil, wenn es versachlicht würde über die Gebühren, über die Höhe der Beiträge und über die Ausgaben der Sender sprechen zu können. Das wäre ein Instrument, aber am Ende sind wir dort abhängig von allen Landesparlamenten, dass die dort, was beschlossen wird, auch genehmigen, sozusagen von dem Ministerpräsidenten. Und das ist, glaube ich, der große Punkt. Wir haben keinen fundamentalen Unterschied.
Frau Rapp, was ist das Problem in den Parlamenten?
Gar nicht das Problem. Die Parlamente sind großartige Einrichtungen der Demokratie und wo Willensbildung im Zuge der repräsentativen Demokratie hoffentlich für das gesamte Volk gemacht wird. Und das zeichnet sie eben aus. Und alle unsere Entscheidungen in der Rundfunkkommission müssen, wenn wir Rundfunkstaatsverträge verabschieden, erstens mal unter 16 Ministerpräsidenten abgestimmt werden. Das heißt, sie brauchen ein einheitliches Meinungsbild von Flensburg bis Freilassing. Das ist manchmal ein kleines Kunststück, manchmal nicht. Und dann haben wir wiederum das große Erfordernis, dass wir mit einem solchen Rundfunkstaatsvertrag dann durch 16 Länderparlamente ziehen. Und die sind sehr bunt geworden, unsere Landtage. Sie haben das gesamte deutsche Parteienspektrum dort eben auch vertreten. Und das heißt, sie müssen sehr viel werben. Und in einer Demokratie braucht man immer Mehrheiten. Das heißt, wir müssen die besten Lösungen eben finden, um sie dann zustimmungsfähig in all den 16 Länderkammern hinzubekommen. Und deshalb sind wir in einem Prozess und ich möchte gerne mal aufzeigen, wo sind wir denn jetzt Mitte des Jahres 2010, weil das Thema Indexierung war ein Thema, das haben wir im letzten Jahr auch mal diskutiert und es war im Länderkreis eines von den Themen, wo wir dachten oder wo wir nach verschiedenen Rückmeldungen auf den verschiedenen Ebenen der verschiedenen Parteien einfach Signale erhalten haben. Das ist ein Thema, das wird wohl nicht die Zustimmung in 16 Länderkammern finden. Und dann ist es logisch, dass man dann versucht, andere Wege zu gehen. Und Frau Wille hat ausgeführt, bereits 80% sind indexiert. Und dieser Bereich von den 20%, das ist neben den anderen auch der, wo die KEF gegenüber der Rundfunkkommission ja Empfehlungen ausspricht. Und wir machen uns das ja nicht einfach. Wenn dann die Empfehlung kommt, 30 Cent runter, dann sitzen wir nicht da, aha, da kommt eine Empfehlung, super, finden wir jetzt alles ganz klasse. Da wird sich sehr intensiv mit beschäftigt, es finden Anhörungen statt. Auch wenn wir von der Empfehlung abweichen, haben wir eine Erörterung durchgeführt und wir dürfen auch nicht grundlos von einer Empfehlung abweichen. Und in diesem Jahr war für uns auch ein Thema, was Frau Wille eben schon ansprach, mit vielen Fragezeichen versehen. Das eine war reduzierte Werbeeinnahmen durch den neuen WDR-Staatsvertrag. Es sind noch Verfahren beim Thema Kabeleinspeiseentgelte anhängig gewesen. Und der dritte Punkt war zum Thema Beitragsakzeptanz. Wir haben befürchtet oder befürchten, dass wenn wir jetzt abgesenkt hätten, dann 2021 so ein Jojo-Effekt eingetreten wäre. Das heißt, wir haben ja durch die Umstellung von Gebühren auf Beiträge so Einmaleffekte gehabt, die zu einer Beitragssteigerung führten und die würden ausbleiben. Das heißt, wir wären dann nicht bei 17,20 Euro, sondern würden dann hochklettern auf, weiß ich nicht.
19,40 Euro stand, glaube ich, im Raum.
Wie auch immer, das können wir ja jetzt ich kann nicht irgendwie Efeublätter auf den Boden werfen und denk mir eine Zahl aus. Wir ändern ja unheimlich viel und wir merken ja jetzt auch, dass unglaublich viel in Veränderung ist. Wir haben einfach gesagt, wir wollen diesen Jojo-Effekt nicht. Wir wollen lieber den Beitrag stabil halten für Verbraucherinnen, Verbraucher, Konsumenten, Hörerinnen, Zuschauer. Ändert sich nichts, der bleibt bei 17,50 Euro. Für die Anstalten realiter schon, denn die müssen mit 17,20 operieren und das mildert dann nachher diesen Beitrag. Und wir sind dankenswerterweise auch nach Gesprächen mit der KEF ja dann auch so, das haben wir gesagt, trotz dieser Rücklage werden wir noch mehr Anstrengungen unternehmen müssen und auch können. Wir haben gemeinsam im Dialog, und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir einen Dialogprozess angestrengt haben mit den Anstalten, im Dialog uns auch auf 7 Reformfelder verständigt. Einige sind schon genannt worden, das ist dieses ganze IT- und Verwaltungsthema. Wir haben aber auch das Thema, wie gehen wir mit KEF-Verfahren um, kann es mal möglich sein, neben der Indexierung gibt es auch den Vorschlag, periodenübergreifend mal Entwicklungen zu betrachten. Und ich sage das als Vertreterin einer Landesregierung, wenn wir IT-Prozesse einführen, E-Government einführen, da reden wir über Zeitläufe eher von 5 bis 10 Jahren und nicht von 4 Jahren. Das ist dann nicht möglich. Wir haben aber auch andere Themen, die wir ansprechen, wie Altersvorsorge. Es gibt viele, viele Themen. Es gibt aber dann auch ein Reformfeld. Das hat nichts mit den Finanzfragen zu tun, mittelbar natürlich schon. Das ist nämlich die Weiterentwicklung des Auftrags, damit sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch aufstellen kann. Und so haben wir gemeinsam einfach diese 7 Reformfelder definiert und gesagt, das sind Punkte, da wollen wir hinschauen. Und wenn es uns dann am Ende gelingt, relative Beitragsstabilität hinzubekommen, dann kann die auch hoffentlich in 16 Landtagen abgesegnet werden.
Herr Fischer-Heidelberger, könnte die KEF sich denn mit so einem Indexmodell anfreunden?
Also vielleicht noch zur Klarstellung. Wenn wir über einen Index reden, dann haben wir je nach Aufwandsarten verschiedene Indizes. Also wir haben für einen Programmaufwand einen anderen als für den Personalaufwand. Im Personalaufwand orientieren wir uns an den Abschlüssen im öffentlichen Dienst und haben dort zum Beispiel eine Fortschreibungsrate von 2,25% im 20. Bericht. Und das ist die laufende Periode zugrunde gelegt. Im Programm sind es nur 2% über alles, sind es aber dann insgesamt doch 2% Steigerung des Aufwands in dieser Periode gegenüber der Vorperiode. Nur mal zur Klarstellung. Über einen Index kann man reden. Die Anstalten müssen aber selbst wissen, was sie da tun. Die Korrekturmöglichkeiten, die sicher da sein müssten, würden ja im Zweifel dann dazu führen, dass man entweder Aufwendungen hat, die unterhalb des Index liegen oder die über dem Index liegen. Und schon hätten wir die Landesparlamente wieder mit drin. Wir haben, und das haben Sie angesprochen, eine Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da läuft es halt so, wenn HDTV eingeführt wird oder es wird DAB Plus weiterentwickelt. Das sind Sonderlasten oder Aufwendungen, die müssen dazukommen, unabhängig von einem Index. Die können Sie nicht indexieren, es muss oben drauf kommen. Also brauchen Sie auch schon wieder da eine Prüfung und eine Rechnung. Ich glaube einfach nicht, dass man mit einem Index egal wie hoch man den nimmt und an was man sich da anlehnt, irgendwo Ruhe hineinbekommen würde über einen längeren Zeitraum, dass man gesicherte Grundlagen hätte.
Frau Raab hat den Dialog angesprochen, der mit den Anstalten geführt wird. Frau Wille und Herr Bellot sind aufgefordert, bis September, glaube ich, auf jeden Fall bis Herbst, Vorschläge einzureichen. Frau Wille, Herr Metzger hat gestern gesagt, es seien 23 Projekte identifiziert worden, gemeinsam auch mit dem ZDF. Vielleicht können Sie, Herr Bellot und Frau Wille, mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, was denn da jetzt geplant ist.
Also, wir sind mitten bei der Arbeit. Insofern würde ich jetzt sagen, ob das jetzt die 23 sind oder ob es 25 oder nur 20 zum Schluss sind, sei mal dahingestellt. Also wir sind mittendrin. Ich fange mal an mit einem richtig großen Thema, wo uns zu Recht die KEF in einem letzten Bericht deutlich darauf aufmerksam gemacht hat. Da ist ein technologischer Wandel im Gange. Betrachtet euch eure IT-Landschaft, eure IT-Strukturen. Welche Möglichkeiten gibt es in dem Bereich, Synergien zu heben, effizienter zusammenzuarbeiten und grundlegende Veränderungen vorzunehmen? Das ist ein großes Projekt mit mehreren Einzelthemen. Das sind wir jetzt in der Tat angegangen. Wir werden in der ARD eine gemeinsame IT-Strategie für alle ARD-Anstalten entwickeln. Dazu gehören dann auch verschiedenste Einzelmaßnahmen von der Zentralisierung im SAP-Bereich, sozusagen dahinterliegende einheitliche Prozesse, Strukturen, Workflows, für IT-gestützte Abrechnungsprozesse im Verwaltungsbereich von Reisekosten, Honorargeschichten, all das, was sozusagen Verwaltungsreformen kennzeichnet, was Frau Raab ja beschrieben hat, was länger andauernde Prozesse sind, die tief weitreichend sind. Aber wir nutzen diesen technologischen Wandel auch für neue Arbeitsorganisationen, Arbeitsweisen, Produktionsweisen. Wir sind also auch unterwegs IT-gestützt im Produktionsbereich und das ist ein grundlegender Veränderungsprozess. Es ist ein großes Projekt, an dem wir dran sind, um ein anderes Beispiel zu nehmen. Wir wollen ja, das große Ziel ist ja integrierter föderaler Medienverbund. Das heißt, die ARD-Anstalten noch stärker arbeitsteiliger zusammenbringen in dieser digitalen Welt und sozusagen auch noch crossmedial integrierter zu arbeiten. Dazu gehören beispielsweise unsere Auslandsstudios. Wir haben ein Projekt, dort die crossmediale Arbeit zu stärken, dass also Hörfunk, Fernsehen online integriert dort gearbeitet wird in den Auslandskorrespondentenstudios. Und insofern sind das große Themen, Produktionsbetriebe, auch angestoßen von der KEF. Wie sieht das aus? Wie sieht der Benchmark aus? Wie wollen künftig die Häuser in den Produktionsbetrieben arbeiten? Also es geht um tiefgreifende Dinge, Reformen grundlegender Art, die uns verändern werden.
Die ARD hat ein Papier vorgelegt, dass sie ein Online-Netzwerk werden will, also sich dazu ausbauen will. Das ZDF hat letzten Herbst auch ein Gutachten vorgelegt, und zwar zum Thema Sender in Zeiten der Cloud. Herr Bellot, wenn man das so liest, dann könnte man fast meinen, das ZDF verabschiedet sich nach und nach davon, Sender zu sein oder Sender zu haben und möchte eigentlich alles in der Cloud ausspielen.
Das ist ein Irrtum. Ja, es ist auf Podien, macht sich das immer besser, wenn man die Cloud beschwört. Aber wenn man sieht, dass immer noch 220 Minuten Fernsehen geguckt wird vom Durchschnittszuschauer in Deutschland, und zwar linear gesehen wird, die Internetnutzung noch drauf, ja, das ist eine enorme Zahl. Natürlich müssen wir darauf reagieren. Frau Wille hat es ja schon teilweise gesagt. Aber darf ich noch einen Satz sagen zu diesen Gesprächen, die wir gerade führen? Also wir haben ja keinen Mangel an Kontrolle. Frau Wille weiß, wovon ich spreche. Diese neuesten Gespräche, die jetzt von Frau Raab und Herrn Jeckel mit uns geführt werden, sind erstmal in diesem Wahljahr, wir sind ja extrem gefordert, dass wir auch eine saubere Arbeit abliefern, sehr anstrengend. Aber ich muss sagen, es hat sich schon gelohnt. Es hat sich einiges in Bewegung gesetzt. Zum Beispiel MoMA, MIMA, ohne die Unterstützung von Frau Wille, natürlich auch von Frau Schlesinger und Tom Buro, hätten wir dieses neue Modell nicht hinbekommen, was wirklich auf Dauer Ersparnis bringen wird und auch uns hilft bei Personalabbau, unsere Aufgabe ständig auch für Sondersituationen verfügbar zu sein, deutlich erleichtert. Also das sind schon Bewegungen, auch im IT-Bereich. All das, was Carola Wilde gesagt hat, stimmt ja. Ich warne trotzdem davor zu sagen, auf einen Schlag werden wir zig Millionen finden. Wenn wir im IT-Bereich zu einer besseren Zusammenarbeit kommen oder zu neuen Strukturen, die KEF hatte uns ja schon lange dazu aufgefordert, uns Gedanken zu machen. Die Kostensteigerungen sind ja atemberaubend in diesem Bereich. Wenn es uns da gelänge, zum Beispiel fürs ZDF, durch Maßnahmen mit der ARD oder durch Auslagerungen oder beides, ungefähr 10 Millionen im Jahr einzusparen, wenn man das hochsummiert bis 2030, und ich glaube, man sollte es wirklich über eine längere Strecke betrachten, dann kommen Zahlen zustande, die auch die Politik beeindrucken werden. Ja. Aber dafür müssen wir noch viel arbeiten. Vieles, ich sage immer, das Feld ist schon mehrfach durchgekämmt worden in den letzten Jahren. Also so viele Goldstücke liegen jetzt auch nicht rum. Aber wenn wir nur ein paar Nuggets finden, ja, die sich dann auf der Waage dann tatsächlich auch auswirken. Also am Ende muss es sich tatsächlich auch rechnen für die Beitragszahler. Dann haben wir schon viel erreicht. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir im Augenblick eine Phase der Zusammenarbeit erreicht. Ich bin ja auch schon länger im Geschäft, die vorher so nicht möglich gewesen ist, zum Beispiel auch beim Sport. Da haben wir schon zwar vor einigen Jahren begonnen, aber jetzt sind wir wirklich dabei, auch Teams zu bilden. Wir sind auch nicht nur mit der gesamten ARD im Gespräch, sondern zum Beispiel auch mit dem SWR, mit dem HR, also die in unserer Nähe liegen. Was können wir tun? Wir tun es ja zum Beispiel beim Ü-Wagen-Bereich sowieso schon. Aber was können wir noch mehr tun, um dort in der Basisinfrastruktur besser zusammenzuarbeiten? Ich kämpfe allerdings für die publizistische Unabhängigkeit der Häuser. Ich glaube, Frau Raab zielt auch nicht darauf. Ja, andere vielleicht doch eher. Es gab ja mal die Idee, eine Fusion von ARD und ZDF. Oder vom ZDF mit dem BR, ich weiß nicht, wie ich das verstehen sollte. Davon halte ich gar nichts. Wenn ich den Satz noch sagen darf, ich merke, dass Sie unruhig werden, das Fernsehen in Deutschland wird im letzten Jahr zu 48% von den öffentlich-rechtlichen Sendern betrieben. Ja, das ist so ungefähr der Marktanteil. Ja, den Privatsendern geht es ja blenden, auch in den Gewinnaussichten. Wenn Sie jetzt aber nehmen, wie viel politische Berichterstattung wird von den Fernsehsendern, da reden wir mal kurz nur vom Fernsehen, gemacht, glaube ich, dass die politische Berichterstattung zu fast 80-90%, wir haben da keine genauen Zahlen, von den öffentlich-rechtlichen Sendern gemacht wird. Wir sind gerade in Wahlzeiten. Wir haben beide Umfragen, ARD und ZDF. Ehrlich gesagt, ich möchte nicht die einzige Umfrage verantworten im politischen Raum. Ich finde es prima, dass wir da um die besten, die treffendsten Zahlen konkurrieren können. Übrigens auch um die besten Wahlsendungen. Diese Deutungshoheit, wir haben alle gerne Macht, sonst wird man ja nicht Intendant, aber so viel Macht möchte ich nicht haben, dass man eine so große Deutungshoheit bekommt. Ich finde also diesen Wettbewerb auch innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems, ja, um die besten Sendungen, um die besten Wahlprognosen, die besten Nachrichten ist ganz wichtig. Warum sollte man das reduzieren? Das möchte ich einfach nochmal in aller Form und deutlich sagen.
Danke. Frau Raab, Auftrag- und Strukturoptimierung, das hört sich immer so nett an. Geht aber eigentlich ans Eingemachte. Herr Bellut hat gerade gesagt, es reicht nicht so, die paar Nuggets da jetzt noch rauszukämmen, sondern es muss eigentlich an die Struktur gehen. Jetzt hat Herr Bellut eben auch schon erwähnt, dass es da Vorschläge gibt aus dem Länderkreis, die teilweise sehr weit gehen, nämlich nur noch einen bundesweiten öffentlich-rechtlichen Sender zu machen. Das kam aus Bayern. Herr Jeckel von der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, Herr Robra von der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt hat kürzlich geschrieben, man könnte doch beispielsweise auf WAN verzichten. Da gibt es auch nur ein Land, das diesen Sender eigentlich noch halten will. Oder man könnte darüber nachdenken, Servicewellen im Hörfunk zusammenzulegen. Welche dieser Vorschläge werden bei Ihnen im Moment so bearbeitet und wie weit wollen Sie gehen im Länderkreis?
Also die Erwartungshaltung in der Politik, aber ich glaube auch in der Gesellschaft ist hoch. Sie ist auch von allen Seiten unisono, auch glaube ich gegenüber den Anstalten formuliert worden. Ich höre das allenthalben. Und wir haben letztes Jahr im September in Warnemünde bei der Jahreskonferenz der Regierungschefs einen Beschluss gefasst, der so einfach sagt, Doppelstrukturen abbauen, der die Anstalten, aber auch die Politik in die Pflicht nimmt, jetzt auch Dinge dann zu begleiten, nämlich wenn sich die Anstalten auf den Weg machen, die Einsparpotenziale zu heben und Reformveränderungen in Gang zu setzen, dass wir den Auftrag zeitgemäß weiterzuentwickeln. Das ist schon ein gewisses Jungtim, was da entstanden ist. Ich sehe auch, dass die Einsparvorschläge in den Anstalten immer kreativer werden. Ich war kürzlich beim Freien Kongress zufällig in Stuttgart in den Räumlichkeiten des SWR. Dort hat man nur noch kaltes Wasser zum Händewaschen. Also Sie sehen, den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Aber ich glaube, Wir sind insgesamt, und das schließt den Kollegen Jeckel und ich, die wir versuchen, auch im Länderkreis diesen Taktgeber zu sein und diesen Dialogprozess auch anzustrengen und dass wir zu guten Ergebnissen kommen, denen wir am Ende auch alle zustimmen können. Wir müssen auch einen Prozess in Gang setzen, denn ich höre das allenthalben aus den Belegschaften, egal ob ARD-Anstalten, Deutschlandradio oder ZDF. Dieser Prozess ist verbunden mit großen Ängsten im Bereich der Mitarbeiterschaft. Geht es um weitere Stelleneinsparungen? Worum geht es am Ende? Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch versuchen, so transparent wie möglich darzustellen. Aber man kann im Moment auch noch nicht en Detail all das sagen. Wenn der Vorschlag zur Einsparung des genannten Spartenkalenders von einem Kollegen aus dem Länderkreis kommt, so ist das kein neuer Vorschlag. Das war damals ein Vorschlag, als Funk auf die Reise geschickt wurde, als Funk in den Geburtswehen lag. Ich nannte es eben, waren drei, wurde über drei Sparten diskutiert. ZDF Kultur ist schon eingestellt worden. Damals wurde auch schon über eins Festival, hieß es damals noch, gesprochen, was dann umbenannt worden ist in One. Das heißt, es ist keine neue Diskussion. Damals ist in der ARD eine andere Entscheidung getroffen worden. Da kann ich die Beweggründe nicht mehr nennen. Wir haben den Prozess so organisiert, dass wir warten oder im Dialog erörtern, welche Punkte es sind. Das wird bewertet werden im September. Wir werden dann, und das haben wir verabredet mit Herrn Fischer-Heidelberger, den Kolleginnen und Kollegen der KEF, einen Prozess organisieren lassen. Denn wenn man es so salopp sagt, dann sagen wir oftmals, man muss ja auch ein Preisschild an die Reformbemühungen hängen können, um dann am Ende eventuell prognostizieren zu können, wie wir mit dem nächsten KEF-Bericht, dem 21., dann mit dem Thema Beitragshöhe umgehen. So, das ist sehr, sehr abstrakt geschildert, aber anders kann ich es nicht formulieren. Aber wir haben einen hohen Erwartungsdruck. Ich glaube, der ist auch überall angekommen. Und was im Moment hinter vorgehaltener Hand geredet wird zum Teil, da kann ich und will ich auch gar nicht drauf eingehen, denn das, was nachher auf dem Tisch liegt, müssen wir bewerten.
Herr Bellot, Sie haben ebenso schön die publizistische Vielfalt beschworen. Der Medienstaatssekretär von Thüringen saß gestern hier auf dem Podium und hat gesagt, wir brauchen eigentlich nicht 614 Krimis bei ARD und ZDF im Jahr. Da habe ich den Eindruck, dass der Wettbewerb, den Sie sich liefern, nicht unbedingt zu mehr Vielfalt führt.
Also im Augenblick sind es die Krimis. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo die Volksmusik gegeißelt wurde. Der Sport machen wir auch viel zu viel. Also ich muss da doch sagen, es gibt eine Programmhoheit der Intendanten, die sich ihren Gremien immer wieder stellen müssen, auch zu Wiederwahlen übrigens. Und die versuchen, das Programm so zu gestalten, wie sie es verantworten können. Ich würde immer sagen, schlechte Krimis haben wir uns nichts zu verloren, aber eine Genrebetrachtung, dafür bin ich zu lange im Geschäft, das ist mir zu grob. Ja. Aber jeder kann seine Meinung haben. Ja. Das Krimi-Argument höre ich häufiger. Es ist nicht nur bei uns so, sondern auch in Skandinavien sind Krimis außerordentlich beliebt. Das liegt, glaube ich, daran, dass gerade in gut sortierten Gesellschaften, wo der Staat für vieles sorgt, dann so ein Ventil in hemmungslose Gewalt gesucht wird, wenigstens auf dem Bildschirm, wenn auch das eigene Leben sehr friedlich verläuft. Ich halte das nicht für gefährlich. Natürlich muss man darauf achten, dass es nicht überhand nimmt. Wir versuchen ja auch in anderen Bereichen immer wieder Punkte zu machen. Vor solchen Betrachtungen habe ich Angst. Die Diskussion führen wir doch in unseren Häusern, in unseren Gremien sehr intensiv. Was können wir machen? Auch über die Kosten von Sportrechten und anderen. Aber eine pauschale Betrachtung wird da nicht weiterhelfen. Ich finde, es ist wichtig, dass sowohl die ARD als auch das ZDF erkennbar erfolgreiche Programme in der deutschen Medienlandschaft sind. Mensch, wir wollen doch auch, dass unsere Nachrichtensendung gesehen wird. Das funktioniert nicht, wenn man nur einen Spartenkanal macht, sondern in einem komplex erfolgreichen Programm, das von Zuschauern gefunden wird, eben auch die Botschaften, die wir für besonders wichtig halten, dass die gefunden werden. Das sind Nachrichten, das sind Dokumentationen, aber auch gut gemachte Krimis können eine wichtige Botschaft sein. Das wissen Sie besser als ich. Sie sitzen in vielen Jurys.
Ja. Ich sitze in vielen Jurys, aber ich muss sagen, die Krimis beim ZDF nehmen tatsächlich sehr überhand. Und vor allem seit der Montagsfilm, dann könnte inzwischen
nicht
auch in Krimi am Montag umgetauft werden.
Das stimmt nicht. Überhand hieße, es würde steil ansteigen. Das ist nicht der Fall. Ja, wir haben die Nicht-Krimi-Plätze weiter betrieben. Die haben wir weiter betrieben. Wir haben unzählige Fiction-Angebote. Am Montag gibt es Krimis, es gibt aber auch Nicht-Krimis und es gibt Krimis mit sozialkritischen Inhalten, mit Botschaften, die wir nur über Krimis vermitteln können. Der Tatort würde das Gleiche behaupten, aber ich stelle mich natürlich jeder Diskussion über jedes einzelne Programm mit Ihnen. Ja.
Ich würde jetzt auch gerne noch den Blick ein bisschen in die Zukunft lenken und die liegt ja bekanntlich im Internet und da könnte ich mir denken, dass Sie und auch Frau Wille Wünsche haben an die Medienpolitik, was den Telemedienauftrag angeht. Wie würden Sie sich denn den Telemedienauftrag wünschen für das ZDF, Herr Bellut?
Ja, ich würde mir ein bisschen mehr Freiheit wünschen. Ich fühle mich aber auch von den Ländern verstanden dort.
Freiheit in welcher Hinsicht?
Dass wir zum Beispiel Fiction dort etwas mehr zeigen können als bisher. Dass wir auch Programme nur fürs Netz, wie Funk es machen kann, produzieren können.
Und das nicht nur
im Augenblick muss es ja immer abgedeckt werden. Ja, also uns schwebt keineswegs eine Revolution vor, sondern eine zeitgemäße Abänderung von Verweildauern. Ja, das ist manchmal in der Praxis etwas schwierig. Nochmal, das ist aber keine dramatische Frage. Ja, wir sind ja im Augenblick auch schon erfolgreich im Netz unterwegs. Das Zuschauerverhalten, ich sage mal das Thema Binge-Watching, also das Sehen von Serien am Stück, das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Wenn wir dort generell auch bei internationalen Produktionen, das ist immer so kompliziert, wir haben ja viele europäische Koproduktionen, da geht's mal, da geht's nicht, bei den amerikanischen geht's im Augenblick gar nicht, das halte ich einfach nicht für praktikabel. Und ich bin dankbar dafür, an dieser Diskussion machen ja viele mit, dass die Länder noch den Nerv haben, darüber Gespräche zu führen. Ja, und würde mich freuen, wenn es in nächster Zeit dazu kleinen Veränderungen kommen, die jetzt die anderen Marktteilnehmer nicht in größte Not bringen. Ich bin immer überrascht, dass selbst die Produzenten dort eigene Vorstellungen haben. Die Verleger kümmern sich auch um die amerikanischen Serien. Also es ist schon nicht ganz einfach, oder Frau Raab?
Frau Wille, Sie haben im Moment auch ein bisschen bei der ARD auch ein bisschen Probleme mit den Verlegern wegen der Presseähnlichkeit. Würden Sie sich da die ARD hat ja programmatisch jetzt auch schon dieses Papier vorgelegt, wir wollen ein Online-Netzwerk werden, würden Sie sich da auch wünschen, dass dieser Begriff der Presseähnlichkeit endlich mal verschwindet da aus dem Rundfunkstaatsvertrag?
Also, wir haben ja einen sehr kleinteiligen Telemedienauftrag. Das hatte historische Ursachen. Das war der EU-Beihilfekompromiss, das wissen wir alle. Herr Bellut war jetzt sehr bescheiden. Ich würde jetzt mal als Anspruch formulieren, er muss uns zukunftsfähig machen, wenn wir jetzt den nächsten Schritt sein, und er muss zukunftsoffen sein. Ich glaube, da kann man in unterschiedlichen Schritten vorgehen. Im Moment sind wir, glaube ich, beim ersten Schritt gut unterwegs, ein Stück raus aus dieser Kleinteiligkeit, bei den Verweildauern ein Stück sich mehr öffnen, also beispielsweise das große Sportereignis schwer zu vermitteln, warum nach 24 Stunden die Dinge schon wieder weg sein müssen. Da gibt's jetzt eine Öffnung bei den Verweildauerthemen. Das, was er gesagt hat, dass wir gekaufte Lizenzware, dass das auch bei uns möglich sein wird, das ist jetzt sind erste Schritte. Wir sind bei den ersten Schritten, wie ich gerade lerne in den Gesprächen, nicht dabei, dass wir uns von den Kategorien der analogen Welt trennen. Sendungsbezug, Nicht-Sendungsbezug, Presseähnlichkeit. Wir merken ja, wie schwierig es ist zu definieren, was ist eigentlich Presseähnlichkeit. Da können sich unendlich viele Gerichte endlos damit beschäftigen. Verlage ohne Videos im Netz, auch schwer vorstellbar für die Zukunft. Und vorstellbar, öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch mit Text, ohne Text schwer vorstellbar. Das heißt, wir müssen wirklich uns die Frage stellen, was passiert da eigentlich in unserer gesellschaftlichen Kommunikation? Was verändert sich da gerade? Und was erfordert diese Veränderung, damit man diese meinungsbildende Funktion, diese Meinungsvielfaltsherstellung in diesen neuen, unendlichen Kommunikationsräumen tatsächlich herstellen kann? Und da muss man, glaube ich, offen und weit denken. Dass man jetzt den ersten Schritt geht, ist gut nachvollziehbar. Aber ich glaube, die Öffnung und sich zu trennen von diesen alten Kategorien der analogen Welt in dieser digitalen Welt, das wird ein Schritt sein, an dem wir nicht vorbeikommen wollen, wenn wir tatsächlich garantieren wollen, dass es einen Anbieter unabhängig, politisch und wirtschaftlich unabhängig gibt, der Meinungsvielfalt in dieser Welt sicherstellt. Und das, glaube ich, ist für eine funktionierende Demokratie ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft.
Manche reden ja sogar von einem öffentlich-rechtlichen Internet. Herr Metzger hat hier gestern eine große Vision in den Raum geworfen, also was man sich alles vorstellen könnte. Frau Raab, vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie offen werden die Länder den Telemedienauftrag formulieren? Also was ist da der Stand der Debatte?
Also wir sind jetzt in den ersten Beratungen auf der Ebene der Rundfunkreferenten, ist man schon ein Stück weit weiter. Der 21. Rundfunkstaatsvertrag wird ja mehrere Themen, die sich auch mit den Fragen der Medienkonvergenz beschäftigen, eben zu tun haben. Das eine ist auch Plattformregulierung. Wir sind auch in Brüssel in der AVMD-Richtlinie jetzt in den Zügen, dass wir wissen, dass dort wichtige deutsche Positionen übernommen werden konnten. Auch das bleibt ja nicht unberührt. Und wir haben dann auch das große Thema des Telemedienauftrags. Und hier möchte ich anschließen an die Gedanken, die auch Frau Wille geäußert hat, nämlich und Herr Bellot, wir werden die Linearität nicht verlieren. Es ist sogar so, dass immer noch ein hoher prozentualer Anteil der Bevölkerung nicht Fernsehen nur in der Cloud schaut, auch wenn es sie gibt. Aber gerne auch diese Fernsehsehgewohnheiten auch einpflicht. Und für mich war ein sehr beeindruckendes Erlebnis vor 2 Wochen, als ich eine dieser Google-Gründerinnen, Susan Wojcicki, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, kennenlernte. Und die ist wohl Mutter von 5 Kindern. Und die wollen jetzt bei Google lineare Angebote entwickeln in den Staaten, damit die Kinder wieder einen gewissen Rhythmus ins Leben hineinbekommen. Es war jetzt ein bisschen überspitzt und vereinfacht dargestellt, was ich mache. Aber es ist eine völlig konträre Entwicklung zu dem, was wir hier machen. Dennoch, der herkömmliche Rundfunkbegriff hat sich so weit verändert hier, dass wir die Interaktivität, die eben die sozialen Netzwerke bieten, auch brauchen. Auch das Versenden auf Drittplattformen gewinnt ja unglaublich an Bedeutung. Und wenn ich die Sendung mit der Maus Wochen und Monate und Jahre lang mir auf YouTube anschauen darf, aber ich darf sie nicht in der Mediathek des WDR zeigen, dann ist irgendwas nicht mehr richtig auf dieser Welt. Der zweite Punkt ist, wie wir mit diesem Thema, was ja auch durch Gerichtsentscheidungen eben auch so festgelegt worden ist, Presseähnlichkeit und Sendungsbezogenheit umgehen. Mein eigenes Mediennutzungsverhalten und das von vielen Menschen, die ich mobil unterwegs erlebe, ist, dass sie sich auch audiovisuelle Inhalte anschauen, aber dann mit Untertiteln, weil sie nicht permanent diesen Ton hören können, weil man im Flugzeug sitzt, im Zug oder wo auch immer, im Überlandbus. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und das andere ist auch, dass wir ja vielfach von diesen Push-Up-Nachrichten auch unsere Informationen beziehen. Das heißt, Informationsweitergabe hat sich sehr, sehr viel weiterentwickelt. Und wir haben ja immer ein bisschen die Krux, dass wir mit den Staatsverträgen immer den aktuellen technischen Entwicklungen ein bisschen hinterherhängen. Und deshalb müssen wir jetzt sehr sorgfältig diskutieren, wie weit wir in dem System, in unserer Medienordnung in Deutschland auch in den Anhörverfahren mit anderen Beteiligten weiterkommen. Denn ich sehe sehr wohl, dass gerade aus dem Bereich der Zeitungsverleger große Ängste und Sorgen auch vorgetragen werden, weil man sich hier in einem Wettbewerb befindet, weil auch dort die Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt werden oder weil man dort auch unter einem hohen wirtschaftlichen Druck steht. Also wir sehen das sehr wohl und deshalb hoffe ich, dass es uns gelingt, eine gute Lösung am Ende zu finden, die auch gerichtsfest ist. Auch das ist wichtig.
Gut, wir lernen, Medienpolitik ist auch das Bohren dicker Bretter. Es geht in kleinen Schritten voran. Der Auftrag wird uns noch lange weiter beschäftigen. Er wird neu definiert werden und wir sind gespannt, was im Herbst dabei rauskommt, wenn die Papiere vorliegen. Und ja, Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen weiter eine gelungene Tagung.